Mein Vater hat erst mit 49 Jahren geheiratet. Deshalb war er schon 73, als ich 21 Jahre alt wurde. Es gab einiges, was er unbedingt noch erleben wollte. Und dazu gehörte auch eine Reise nach Russland. Also besuchten wir 1976 als ganze Familie Russland. Damals befand sich dieses Land noch hinter dem Eisernen Vorhang. Und wir wussten, dass Christen verfolgt wurden und dass es sehr schwierig war, an eine Bibel zu kommen. Ich hatte allerdings von einer Gesellschaft gehört, die Bibeln nach Russland schmuggelte. Ich war gerade erst selbst Christ geworden und so schrieb ich dieser Organisation, dass ich nach Russland fahren und gern einige Bibeln dorthin schmuggeln würde. Ich schickte direkt Geld mit, um die Bibeln zu bezahlen. Im Antwortbrief, den ich erhielt, hieß es, Sie dürfen keine Bibeln nach Russland einführen, das ist illegal. Wir empfehlen Ihnen sehr, davon Abstand zu nehmen und können Ihnen noch keine Bibeln dafür liefern. Am nächsten Morgen fand ich auf der Treppe vor meiner Haustür ein in braunes Papier gewickeltes Paket. Darin befanden sich einige wunderschöne, auf feinem, dünnen Papier gedruckte russische Bibeln. Ich kam mir vor wie James Bond
007
und packte die Bibeln in meinen Koffer. Dann ging es los nach Russland. Ich versuchte, Leute zu finden, die diese schönen russischen Bibeln wertschätzen würden. Wir kamen durch unterschiedliche Orte und gelangten schließlich an einen Ort namens Samarkand in Mittelasien, wo wir eine Kirche besuchten. Die Gottesdienste waren damals oft vom KGB unterwandert und man wusste nicht, wer Spion und wer echter Christ war. Aber dann sah ich da einen etwa 60 Jahre alten Mann im Gottesdienst, der ein so strahlendes Gesicht hatte, dass ich dachte, der muss Christ sein. So folgte ich ihm am Ende des Gottesdienstes nach draußen. Wir gingen immer weiter, bis wir in eine Straße kamen, wo nur noch er und ich waren. Da klopfte ich ihm auf die Schulter und gab ihm dann eine der Bibeln aus meiner Tasche. Darauf holte er aus seiner Tasche ein russisches Neues Testament, das wahrscheinlich schon 100 Jahre alt und völlig zerlesen war. Der Ledereinband war völlig abgewetzt und auch die Seiten waren beschädigt, einige waren unvollständig und einige fehlten ganz. Als er meine vollständige russische Bibel sah, die ich ihm gegeben hatte, war er ganz aus dem Häuschen. Er hüpfte auf und ab. Wir rannten die Straße herauf und herunter und tanzten zusammen. Er sprach kein Wort Englisch und ich sprach kein Wort Russisch, aber wir teilten die Freude und Begeisterung über diese Bibel. Warum war dieser Mann so begeistert? Wissen Sie, die Bibel ist das beliebteste Buch der Welt. Shakespeare wurde in 60 Sprachen übersetzt. Die Bibel wurde in über 2000 Sprachen übersetzt. Das ist über 10-mal mehr als jedes andere je geschriebene Buch. Sie ist der absolute Bestseller aller Zeiten. Jährlich werden 44 Millionen Exemplare verkauft. Der amerikanische Durchschnittshaushalt besitzt laut Statistik 6,8 Bibeln. In der Londoner Times fand ich einmal folgenden Artikel. Vergessen Sie die modernen britischen Autoren und Fernsehserien. Die Bibel verkauft sich jedes Jahr am besten. Wenn Ihre Gesamtverkaufszahlen in den Bestsellerlisten erscheinen würden, dann gäbe es nur selten eine Woche, in der ein anderes Buch dort auftauchen würde. Ist es wunderbar, eigenartig oder bloß erstaunlich, dass dieses Buch in unserer zunehmend gottlosen Zeit, in der die Zahl der verfügbaren Bücher mit jedem Jahr zunimmt, Monat für Monat den Spitzenplatz belegt? Zurzeit werden jährlich schätzungsweise 1¼ Millionen Bibeln und Testamente in Großbritannien verkauft. Sämtliche Bibelausgaben werden ständig gut verkauft. Können die Bibelgesellschaften eine Erklärung bieten? Nun, man sagt mir mit entwaffnender Freundlichkeit, es ist einfach ein gutes Buch. Die Bibel ist das beliebteste Buch der Welt. Sie ist aber auch das Buch mit der größten Durchschlagskraft. Ein früherer britischer Premierminister bezeichnete sie als hochexplosiv. Sie hat die Macht, Leben zu verändern. Mein eigenes Leben wurde radikal verändert, als ich dieses Buch las. Es ist wertvoller als jedes andere Buch der Welt. Ein Psalmdichter nennt die Schrift wertvoller als Gold. Der Vorsitzende der Generalversammlung der Kirche von Schottland überreichte der Königin bei ihrer Krönung eine Bibel mit den Worten: Wir überreichen euch dieses Buch, das Wertvollste, was diese Welt zu bieten hat. Warum? Warum ist die Bibel so beliebt? Warum hat sie solche Kraft? Warum ist sie so wertvoll? Lassen Sie uns dazu Matthäus Kapitel 4, Vers 4 lesen. Jesus sagt: Der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Jesus sagt, dass materielle Dinge allein uns nicht zufriedenstellen. Und wenn sie noch so wundervoll sind. Brot ist eine gute Sache. Doch Jesus sagt, dass alles Materielle unseren Hunger nach Erfüllung nicht stillen kann. Weil wir Menschen, wir alle, für eine Beziehung zu Gott erschaffen sind. Jesus spricht davon, dass Menschen nicht vom Brot allein leben, sondern von jedem Wort, das Gott spricht. Der griechische Urtext weist darauf hin, dass Gott ununterbrochen spricht. Die Worte strömen aus seinem Mund hervor. In der ersten Woche haben wir uns mit Jesus beschäftigt. Wer ist er und welche historischen Belege gibt es für ihn? In der zweiten Woche haben wir uns mit seinem Tod beschäftigt. Er starb, um uns eine Beziehung zu Gott zu ermöglichen. Letzte Woche haben wir uns angeschaut, wie wir in diese Beziehung eintreten und wie wir uns ihrer sicher sein können. Diese Woche möchte ich die Frage stellen: Wie funktioniert diese Beziehung? Was bedeutet es, eine Beziehung zu Gott zu haben? Wie kommuniziert Gott mit uns? Die Antwort auf diese Fragen ist die Bibel. Die Bibel ist zuallererst ein Handbuch für das Leben. Gott hat gesprochen. Er hat sich offenbart. Gott hat in erster Linie durch Jesus Christus gesprochen. Im Hebräerbrief heißt es, dass Gott sich in der Vergangenheit auf vielfältige Weise offenbart hat. Aber in den letzten Tagen hat er sich durch seinen Sohn offenbart. Gottes Offenbarung ist also persönlich. Und in erster Linie lernen wir Jesus durch dieses Buch kennen. Damit beschäftigt sich die biblische Theologie. Mit Gottes Offenbarung durch sein Wort. Gott spricht zum Beispiel auch durch seine Schöpfung. In den Psalmen heißt es, die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes und die Erde seiner Hände Werk. Man braucht sich nur umzuschauen. Man betrachtet einen wundervollen Sonnenuntergang oder den Ozean oder die Sterne. Sie weisen auf Gott hin. Die Naturwissenschaften sind nichts anderes als eine Erforschung der Offenbarung Gottes in der Schöpfung. Deshalb ist der Konflikt zwischen der Theologie und den Naturwissenschaften hinfällig. Tatsächlich ergänzen sie sich. Sie sind zwei unterschiedliche Möglichkeiten, Gottes Offenbarung zu entdecken. Einer der größten Wissenschaftler aller Zeiten, Albert Einstein, sagte: Es kann keinen legitimen Konflikt zwischen Wissenschaft und Religion geben. Wissenschaft ohne Religion hinkt. Und Religion ohne Wissenschaft ist blind. Lassen Sie uns den zweiten Brief an Timotheus, Kapitel 3, Vers 16 lesen. Jede von Gott eingegebene Schrift ist auch nützlich zur Belehrung, zur Widerlegung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. So wird der Mensch Gottes zu jedem guten Werk bereit und gerüstet sein. Der Begriff von Gott eingegeben wird auch mit inspiriert übersetzt. Hier wird gesagt, dass alle heiligen Schriften, über die man damals verfügte, als dieser Brief geschrieben wurde, und für uns heute ist damit die ganze Heilige Schrift gemeint, von Gott inspiriert wurde. Gott offenbart sich darin. Mit anderen Worten sagt Paulus, dass Gott selbst durch die Bibel spricht. Natürlich hat Gott das nicht direkt getan, nicht diktiert, sondern Menschen dazu gebraucht. Die Bibel entstand über einen Zeitraum von 1500 Jahren, hatte mindestens 40 Autoren, darunter Könige, Gelehrte, Philosophen, Fischer, Dichter, Staatsmänner, Historiker und Ärzte. Sie verfassten unterschiedliche Formen von Literatur, wie historische Berichte, Poesie, Prophetie und Briefe. Aber diese Werke, die zu 100% von Menschen verfasst sind, sind zugleich zu 100% von Gott inspiriert. Sie atmen Gottes Geist. Gott spricht durch sie. Wie ist das möglich? Wie können menschliche Schriften zugleich zu 100% von Gott inspiriert sein? Der vermutlich größte englische Architekt seiner Zeit, Sir Christopher Wren, erbaute die St. Paul's Cathedral in London. Er begann 1676, als er 44 Jahre alt war, und beendete sein Werk 35 Jahre später im Alter von 79 Jahren, 1711. Wir sagen, Sir Christopher Wren erbaute die St. Paul's Cathedral, aber er hat keinen einzigen Stein gemauert. Das machten andere. Aber er leitete das ganze Unternehmen. Er inspirierte es. Er stand als Architekt dahinter. Genauso ist es mit der Bibel. Gott schrieb sie nicht selbst. Er benutzte menschliche Schreiber. Aber er inspirierte sie. Er war der Architekt, der dahinter stand. Jeder einzelne Stein der St. Paul's Cathedral befindet sich dort, weil Sir Christopher Wren ihn dort haben wollte. Und wir glauben, dass die Bibel so ist, wie Gott sie haben wollte. Was die Schrift sagt, war für Jesus Gottes Wort. Dieser hohe Anspruch wurde von der christlichen Kirche durch die ganze Geschichte hindurch aufrechterhalten. Die frühen Kirchenväter, wie zum Beispiel Irenäus, sagten, die Schrift ist vollkommen, weil sie Gott als Urheber hat. Martin Luther, der große Reformator, war davon überzeugt, dass sich die Schrift niemals irrt. Die offizielle Lehre der römisch-katholischen Kirche, wie sie im Zweiten Vatikanum niedergelegt ist, besagt, sie ist unter der Inspiration des Heiligen Geistes verfasst und hat Gott als ihren Urheber. They have God as their author. Deshalb ist sie fehlerfrei. And are therefore without error. This doesn't mean to say that. Das heißt allerdings nicht, dass die Bibel nicht viele Schwierigkeiten in sich birgt. Peter. Schon der Apostel Petrus schrieb, als er einen der Briefe des Paulus las, da gibt es einiges, was schwer zu verstehen ist. Es gibt also Schwierigkeiten, nicht nur in Bezug auf das Verständnis, sondern auch in historischer und moralischer Hinsicht. Wenn man manche Dinge im Alten Testament liest und manchmal auch im Neuen, dann denkt man, wie kann das möglich sein? Manchmal stößt man auf Texte, die sich zu widersprechen scheinen oder historisch scheinbar ungenau oder falsch sind. Und manche Leute sagen, ich glaube kaum, dass die Schreiber der Bibel wirklich an der historischen Wahrheit interessiert waren. Natürlich gibt es in der Bibel verschiedene Literaturgattungen. Es geht nicht immer um geschichtliche Berichte, sondern manches ist Poesie oder gehört zu einer anderen Gattung. Einiges ist allerdings tatsächlich historische Erzählung. Dazu gehören zum Beispiel die Evangelien. Lassen Sie uns Lukas Kapitel 1, Vers 3 lesen.
Chapter 1, verse 3. Luke writes, I myself have carefully investigated.
Nun habe auch ich mich entschlossen, allem von Grund auf sorgfältig nachzugehen, um es der Reihe nach aufzuschreiben. Wenn man dann Lukas 3, Vers 1 aufschlägt, erkennt man, dass Lukas einen Bericht von Jesus in die geschichtlichen Zusammenhänge einbettet. Er sagt, es war im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war Statthalter von Judäa, Herodes, Tetrarch von Galiläa, sein Bruder Philippus, Tetrarch von Iturea und Trachonitis, Lysanias, Tetrarch von Abilene. Hohepriester waren Hannas und Kaiaphas. Da erging in der Wüste das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias. Er ordnet das ganz konkret in den geschichtlichen Kontext ein. Nun wurde vor vielen Jahren behauptet, Lukas hätte sich geirrt, da das 15. Regierungsjahr von Tiberius dem Jahr 27-28 nach Christi Geburt entspreche und der erwähnte Lysanias von Abilene im Jahr 34 vor Christus von Mark Anton hingerichtet worden sei. Also sagten die Historiker, Lukas Geschichtskenntnisse seien unzureichend. Interessanterweise hat man inzwischen eine Inschrift gefunden, die einen späteren Lysanias als Tetrarchen von Abilene erwähnt, genauso wie Lukas. So kommt der Historiker Eduard Meyer zu dem Schluss, Lukas hat vollkommen recht. Einige der scheinbaren Probleme lösen sich mit der Zeit. Mit anderen müssen wir uns auseinandersetzen. Wie gehen wir mit solchen Problemen um? Ich schlage vor, dass wir damit genauso umgehen, wie zum Beispiel mit dem Problem des Leidens und der Liebe Gottes. Jeder Christ glaubt, dass Gott Liebe ist. Und doch gibt es unvorstellbar viel Leid in dieser Welt. Wie können wir an dem Glauben an einen liebenden Gott festhalten, angesichts all des Leides? Christen versuchen, das Leid im Licht der Tatsache zu begreifen, dass Gott Liebe ist. Daran halten wir weiter fest. Je tiefer wir diese Tatsache erfassen, umso tiefer verstehen wir auch Gott und umso tiefer verstehen wir das Leid. Mit der Bibel verhält es sich genauso. Wir glauben, dass die Bibel von Gott inspiriert und absolut glaubwürdig ist. Und doch stoßen wir auf viele Probleme. Nun können wir angesichts dieser Probleme entweder unseren Glauben aufgeben, was ich für einen Fehler halte, oder aber wir können uns mit diesen Problemen auseinandersetzen. Je mehr wir das tun, desto tiefer werden wir die Bibel und die Probleme begreifen. So ist also die Bibel unsere höchste Autorität. Lesen wir noch einmal im zweiten Brief an Timotheus, Kapitel 3. Jede von Gott eingegebene Schrift ist auch nützlich zur Belehrung, zur Widerlegung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. So wird der Mensch Gottes zu jedem guten Werk bereit und gerüstet sein. Die Bibel ist die Autorität unseres Glaubens. Deshalb schauen wir uns jede Woche einige Verse aus der Bibel an, denn unser Glaube basiert auf der Bibel. Sie ist die Autorität für unser Handeln. Sie dient, wie Paulus es sagt, zur Korrektur. Und damit lernen wir ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Sie lehrt uns, was in Gottes Augen falsch und richtig ist. Wir erkennen darin Gottes Sicht über Arbeit, Stress, Leben als Single oder Verheiratete und wie Gott über Geben und Vergeben denkt. Sie gibt auch praktische Hilfe. Für die Kindererziehung zum Beispiel oder für Weisheit im Umgang mit älteren Familienmitgliedern. Die Bibel ist gewissermaßen ein Handbuch für das Leben. Manche meinen, das klingt ja furchtbar. Ein Regelwerk mit lauter Vorschriften, was man tun oder nicht tun darf. Grässlich. Man wird ja völlig eingezwängt. Wenn ich mich daran halten würde, wäre mein Leben ruiniert. Ich könnte gar keinen Spaß mehr haben. Aber stimmt das wirklich? Raubt uns dieses Regelwerk, oder besser das Handbuch für das Leben, wirklich unsere Freiheit? Oder schenkt es uns nicht vielmehr echte Freiheit? Vor ein paar Jahren war mein Sohn ein begeisterter Fußballspieler. Er war damals 8 Jahre alt. Während des Schuljahres, er besuchte eine Schule in der Nähe von Clapham Common, ging er mit den anderen Schülern jede Woche 2 oder 3 Mal nach Clapham Common, um Fußball zu spielen. Am Ende des Schuljahres erklärte ihr Trainer Andy Busk ihnen, dass ein ganz besonderes Spiel geplant sei, zu dem die 22 achtjährigen Jungen und sämtliche Eltern eingeladen waren. Ich kam zu diesem Spiel und ich war der einzige Vater. Es war ein Nachmittag mitten in der Woche. Als ich ankam, waren alle 22 Jungen da, aber kein Andy Busk. Er war nicht aufgetaucht. Verzweifelt suchten sie einen Schiedsrichter. Als einzig anwesender Vater konnte ich meinem Schicksal nicht ausweichen. Ich übernahm die Rolle. Das Ganze war nicht unproblematisch. In diesem Teil von Clapham Common gab es kein markiertes Spielfeld. Außerdem trugen all diese kleinen Jungen genau das gleiche Trikot. Ich war nicht auf die Rolle des Schiedsrichters vorbereitet. Ich hatte keine Pfeife dabei, ich kannte die Namen der Jungen nicht und ich kannte die Regeln nicht. Das heißt, ich kannte einige Regeln, aber die Regeln im Fußball verändern sich ja ständig, nicht wahr? Ich wusste also nicht recht, was ich tun sollte. Aber ich dachte, nun, wir sollten einfach anfangen. Nun, der Ball flog los und schon rief einer der Jungen, der Ball ist aus. Dann schrie ein anderer, der ist gar nicht aus. Ich hatte keine Ahnung. Also sagte ich, spielt weiter. Dann ging es mit den Fouls los. Einer stolperte über den anderen und jemand schrie, das war ein Foul. Und jemand von den anderen hielt dagegen, nein, das war ein legitimer Angriff. Ich hatte keine Ahnung. Ich sagte nur, weiter. Das Spiel ging weiter und es wurde immer chaotischer. Schließlich lagen 4 Kinder verletzt am Boden. Es sah aus wie auf einem Schlachtfeld. Und gerade als ich aufsah, kam endlich Andy Busk angeradelt, 1 Stunde zu spät. Er hatte sich in der Zeit geirrt. Ich sagte nur, Andy, übernimm du. Andy setzte Markierungen für die Linien. Er sagte zu jedem Jungen, auf welcher Position er stehen sollte. Er kannte alle Namen. Er pfiff zum Anstoß. Er pfiff, wenn der Ball ins Aus rollte. Er pfiff, wenn ein Foul begangen wurde. Er setzte die Regeln durch. Nun stellt sich die Frage, hatten die Jungen vorher mehr Freiheit, als ich den Schiedsrichter spielte? Oder waren sie freier, als jemand das Ganze kontrollierte, beaufsichtigte, die Regeln durchsetzte und ihnen sagte, was sie tun sollten? Ich glaube, sie spielten das Spiel ihres Lebens, als Andy kam. Denn sie hatten nun ihre Freiheit im Rahmen der Vorschriften und alle wussten, woran sie waren. Gott liebt uns. Er will uns unsere Freiheit nicht einschränken. Er gab uns die Bibel, um uns frei zu machen. Frei, das Leben zu genießen, so wie er es für uns beabsichtigt hatte. Gott hat das Gebot, du sollst nicht töten, gegeben, nicht weil er ein Spielverderber ist. Es macht doch unheimlich Spaß, getötet zu werden. Er sagte nicht, du sollst nicht stehlen, um uns den Spaß zu verderben. Er wollte es uns allen ersparen, mit einem riesen Schlüsselbund herumzulaufen und alles abschließen zu müssen. Wäre es nicht wunderbar, wenn wir nie unser Auto oder unser Haus abschließen müssten, weil niemand etwas klaut? Gott sagte nicht, du sollst nicht Ehe brechen, um uns den Spaß zu verderben. Er sagte es, weil er weiß, dass durch Ehebruch Menschen verletzt werden. Er will nicht, dass wir verletzt werden, weil er uns liebt. Gott will, dass wir das Allerbeste aus unserem Leben machen. Und wenn wir uns seine Gebote zu Herzen nehmen, finden wir Freiheit. Gott hat gesprochen. Die Bibel ist sein Handbuch für unser Leben. Zweitens, Gott spricht. Das bedeutet Beziehung. Wenn Sie so wollen, ist das ein Liebesbrief von Gott. Meine Frau und ich waren während unserer Ehe selten mehr als ein oder zwei Nächte voneinander getrennt. Aber als wir ein ganz junges Paar waren, kurz vor unserer Verlobung, musste ich für 3,5 Wochen fort. Und in dieser Zeit schrieben wir uns täglich. Da, wo ich mich aufhielt, ich erinnere mich sehr genau, kam ich jeden Morgen die Treppe herab und hielt Ausschau nach einem Brief. Und wenn ich einen Brief mit Pippas Handschrift sah, dann schlug mein Herz höher. Es überlief mich. Warum? Es war nicht wegen des Briefes an sich, sondern wegen meiner Beziehung. Es war die Tatsache, dass er von der Frau war, die ich liebe. Ich wollte unbedingt wissen, was sie mir zu sagen hatte. Lassen Sie uns Johannes 5, Verse 39 und 40 lesen. Jesus sagt, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Gerade sie legen Zeugnis über mich ab. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu haben. Jesus sagt hier, dass es nicht um die Bibel an sich geht, sondern sie nur deshalb so wundervoll und aufregend ist, weil es darin um Jesus geht. Sie ist Gottes Liebesbrief. Sie hilft uns, eine Beziehung zu Gott durch Jesus Christus zu finden. Manche Leute haben eine total abgegriffene Bibel. Sie haben sie ausführlich studiert. Sie haben bestimmte Stellen unterstrichen und markiert. Sie haben Kommentare dazu gelesen. Sie lernen Griechisch und Hebräisch, um die Bibel in ihren Originalsprachen studieren zu können. Aber manchmal, nicht immer, manchmal gehen sie am Eigentlichen vorbei. Ich fahre einen verbeulten alten weißen Nissan. Stellen Sie sich vor, ich bekäme einen brandneuen Nissan. Dieses neue Auto wird mir vor die Tür gebracht. Ich gehe voller Begeisterung hinaus, schaue in das Handschuhfach, finde die Betriebsanleitung und denke, oh, sehr interessant. Ich gehe wieder rein ins Haus und fange an, sie durchzulesen. Ich bin wirklich interessiert an dieser Anleitung. Ich hole mir meinen Leuchtstift und streiche all die aufregenden Einzelheiten meines neuen Autos an. Ich treibe es vielleicht noch weiter. Einiges finde ich so gut, dass ich es auswendig lerne. Einzelne Passagen klebe ich an meinen Spiegel, um sie beim Rasieren zu lernen. Und dann halte ich vielleicht Vorträge über Reifendruck und Lenksäule. Vielleicht bin ich so begeistert, dass ich mich dem Nissan Club anschließe, um andere zu treffen, die die Betriebsanleitung ebenso lieben. Vielleicht lerne ich sogar Japanisch, damit ich sie in der Originalsprache lesen kann. Aber der Sinn der Betriebsanleitung besteht darin, das Auto zu fahren. Und der Sinn der Bibel besteht darin, durch Jesus eine Beziehung zu Gott zu haben. Wenn wir die Bibel nur studieren, ohne diese Beziehung zu haben, dann gehen wir, wie Jesus sagt, am Eigentlichen vorbei. Ihr erforscht die Schriften, aber ihr habt das Wesentliche verpasst. Ihr seid nicht zu mir gekommen. Das Leben, sagt er, ist nicht in einem Buch, sondern in einer Person, in einer Beziehung zu finden. Die Bibel ist so wunderbar, weil sie uns hilft, diese Beziehung zu erleben. Gott spricht heute noch immer durch die Bibel. Er spricht durch das, was er schon gesagt hat. Im Hebräerbrief gibt es einen interessanten Vers, in dem aus dem Alten Testament zitiert wird. Man könnte erwarten, dass es heißt, der Heilige Geist sprach. Aber das steht da nicht, sondern der Heilige Geist spricht. Denn Gott spricht noch immer durch das, was er in seinem Wort schon gesagt hat. Martin Luther sagte, die Bibel lebt, denn sie spricht zu mir. Sie hat Füße und läuft mir nach. Sie hat Hände und greift nach mir. Was geschieht, wenn Gott spricht? Zuerst einmal weckt er in Menschen, die noch keine Christen sind, Glauben. Manche sagen, ich habe keinen Glauben. Wie kann ich Christ sein? Paulus antwortet uns darauf, Glaube kommt aus dem Hören. Das Hören aber durch Gottes Wort. So oft kommen Menschen zum Glauben an Jesus Christus, nachdem sie die Bibel gelesen oder daraus gehört haben. Mir selbst ist es so ergangen. Ich denke an einen gewissen Earl Smith. Earl ist der Cousin des Gründers von Federal Express. Die ganze Familie ist steinreich. Earl war viel zu reich. Er hatte so viel Geld, dass er nicht arbeiten musste. Er wusste nicht, was mit seiner Zeit anfangen und nahm Drogen. Zuerst die weichen Drogen, dann die harten. Er wurde süchtig, immer schlimmer, bis er im Krankenhaus landete. Als sein Leben nur noch am seidenen Faden hing, wurde er von einem Freund besucht, der Christ war, und ihm ein neues Testament mitbrachte. Earl war hellauf begeistert, weil das Papier so dünn war, dass man sich damit perfekt Joints drehen konnte. Also drehte er sich durch Matthäus, Markus und Lukas. Aber als er zum Johannesevangelium kam, dachte er, vielleicht kann ich es ja lesen. Und er fing an. Und dadurch kam er zum Glauben an Jesus Christus. Johannes sagt über sein Evangelium, was aber in diesem Buch steht, wurde aufgeschrieben, damit ihr zum Glauben kommt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der versprochene Retter. Wenn ihr euer Vertrauen auf ihn setzt, habt ihr durch ihn das Leben. Er wurde also gläubig. Zu dieser Zeit wurde er von einer Psychologin namens Tommy betreut. Sie war eine unglaublich schöne Frau, hochintelligent. Ursprünglich war sie einmal ein erfolgreiches Mannequin gewesen und nun war sie eine erfolgreiche Psychologin. Sie behandelte Earl. Nachdem Earl zum Glauben gekommen war und Tommy sah, was mit seinem Leben passierte, sagte sie, ich kann das einfach nicht begreifen. Schau dich doch an. Dein Leben ist ein einziges Chaos, aber du hast eine solche Ausstrahlung von Freude und Frieden. Ich hingegen habe alles. Ich bin reich, ich bin schön, ich habe Erfolg, aber ich fühle mich leer. Earl führte sie zu Christus und dann heiratete er sie. Die beiden, Earl und Tommy, studierten dann mit mir zusammen Theologie, daher kenne ich ihre Geschichte. Earl kam zum Glauben an Christus durch das Lesen von Gottes Wort. So spricht Gott zu Nichtchristen, aber auch zu Christen, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen. Ist das nicht erstaunlich? Die Bibel hört nie auf, mich in Erstaunen zu versetzen. Denn wir lesen darin über eine Person, die vor 2000 Jahren lebte. Und wir heute können diese Person wirklich persönlich kennenlernen. Wir können zu Gott sprechen und Gott spricht zu uns durch dieses Buch. Und Verständigung ist lebenswichtig für jede Beziehung. Durch sie entwickeln wir Beziehungen. Und nur dadurch können Beziehungen wachsen und stark werden. Es ist wie mit einem Baby. Nach der Geburt braucht es Nahrung, regelmäßig Nahrung, um zu wachsen. Es reicht nicht, nach der Entbindung auszurufen, es ist so aufregend, wir haben ein Baby. Und das Baby dann draußen in den Garten zu stellen. Wenn das Baby wachsen soll, muss es ernährt werden. Und wenn sie zum Glauben an Christus kommen und dem Glauben wachsen wollen, dann müssen sie ihren Glauben nähren. Jesus sagt, dass das Wort Gottes die geistliche Speise ist, die uns zum Wachstum verhilft. Es schenkt uns Frieden und Freude, auch wenn wir Krisen durchmachen. Es schenkt uns Weisheit, es fordert uns heraus, es leitet uns. Wie können wir Gott wirklich durch die Bibel sprechen hören? Zuallererst brauchen wir Zeit. Zeit ist unser wertvollstes Gut. Jemand hat einmal gesagt, Geld ist Macht, aber Zeit ist Leben. Wenn Sie als Christ wachsen wollen und Ihre Beziehung zu Gott wachsen soll, dann müssen Sie sich Zeit nehmen, um die Bibel zu lesen. Ich würde vorschlagen, zu Beginn nicht zu viel Zeit einzuplanen. Fangen Sie vielleicht mit 7 Minuten an, täglich. Wählen Sie die Zeit des Tages, die für Sie am günstigsten ist. Für manche ist das ganz früh morgens, für andere spät abends und für wieder andere die Mittagszeit. Mein Rat lautet, machen Sie es wie mit dem Essen, wenig und oft. Zweitens der Ort. Jesus suchte stille, verlassene Orte. Suchen auch Sie einen Platz, wo es still ist und wo Sie allein sein können. Ich habe zu Hause ein Zimmer, in das ich mich zurückziehe und wo ich meine Ruhe habe. Ich nehme eine Tasse Kaffee und meinen Tagesplaner mit, um ablenkende Gedanken aufzuschreiben. Außerdem einen Notizblock, um festzuhalten, was Gott mir vielleicht sagt und um meine Gebete aufzuschreiben. Darüber aber nächste Woche mehr. Drittens die Methode. Bitten Sie Gott, zu Ihnen zu sprechen, so wie es Samuel tat. Rede, Herr, ich höre. Lesen Sie einen Textabschnitt, vielleicht 10 oder 12 Verse, und überlegen Sie, was steht da? Was bedeutet es? An dieser Stelle können Notizen hilfreich sein. Und die wichtigste Frage, wie kann ich das auf mein Leben anwenden? Dann antworten Sie im Gebet. Das kommt dann nächste Woche dran. Schließlich sollten Sie das Gelesene in die Praxis umsetzen. Und wenn Sie das regelmäßig tun, einige Jahre lang, werden Sie feststellen, jeden Tag, dass Gott zu Ihnen spricht. Manchmal auf alltägliche Weise, manchmal aber auch sehr eindrücklich. Am Anfang habe ich Ihnen erzählt, dass mein Vater zum Zeitpunkt seiner Heirat schon 49 Jahre alt war. Ich war also noch relativ jung, als er starb. Das war 1981. Und ich war erst seit rund 7 Jahren gläubiger Christ. Meine Eltern waren keine Kirchgänger. Mein Vater hatte einen jüdischen Hintergrund, war jedoch nicht religiös, und meine Mutter eine Art Namenschrist, ohne die Kirche zu besuchen. In diesen letzten Jahren begannen sie sich zu ändern. Ihre erste Reaktion auf meinen Glauben war eher ablehnend. Doch als sie im Laufe der Zeit sahen, wie der Glaube mein Leben veränderte, änderten auch sie ihre Haltung. Meine Mutter wurde schließlich, bevor sie starb, eine sehr engagierte Christin. Aber als mein Vater starb, das war viel früher, war ich mir nicht sicher, weil er ein sehr wortkarger Mann war, was er dachte oder woran er glaubte. Als er starb, war ich traurig und geschockt, denn sein Tod traf uns ganz unvorbereitet. Und zusätzlich zur Trauer war da noch die Sorge, ob er wirklich schon diese Beziehung zu Gott durch Jesus Christus hatte, ob er wirklich Glauben hatte, Vertrauen. Etwa 10 Tage nach seinem Tod las ich in der Bibel und betete darum, dass Gott zu mir sprechen möge. Und dann fiel mein Blick auf diesen Vers im Römerbrief, Kapitel 10, Vers 13, wo es heißt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und ich spürte, wie Gott zu mir sprach und sagte, dein Vater hat meinen Namen angerufen und er wurde errettet. In diesem Moment kam meine Frau zur Tür herein und sagte, ich habe gerade in der Bibel gelesen und ich glaube, ich habe einen Vers für deinen Vater. Ich habe in der Apostelgeschichte gelesen, zweites Kapitel, ich glaube Vers 21. Und da steht, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Nun taucht dieser Vers nur zweimal im ganzen Neuen Testament auf. Ich hatte ihn an der einen Stelle gelesen, sie an der anderen. 3 Tage später gingen wir zu einem Bibelkreis und dort lasen wir zusammen Römer 10 und konzentrierten uns auf den Vers, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ich hatte innerhalb von 3 Tagen dreimal gespürt, dass Gott durch diesen Vers zu mir sprach und trotzdem machte ich mir noch Sorgen um meinen Vater. Am nächsten Morgen dachte ich immer noch, wer weiß, ob mein Vater wirklich zu Gott gefunden hat. Ich möchte zu gern wissen, ob... Damals arbeitete ich als Anwalt. Ich war unterwegs zum Gericht in Woolwich und als ich an der Woolwich-U-Bahn-Station aus dem Zug stieg, hing da ein riesiges Poster, auf dem stand, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Römer 10, Vers 13. Ich kann mich erinnern, wie ich das Sandy Miller erzählte. Sandy ist der Pfarrer hier. Und er meinte, kann es sein, dass der Herr dir vielleicht etwas sagen möchte? Lassen Sie mich Ihnen heute Abend die gleiche Frage stellen. Könnte es sein, dass der Herr Ihnen etwas sagen möchte? Unter welchen Umständen würden Sie ihn lassen? Wir wollen beten. Vater, danke für dein Wort. Danke, dass du durch die Bibel zu uns sprichst. Herr, wir bitten dich, sprich zu jedem Einzelnen von uns, wenn wir in deinem Wort lesen. Schenke, dass wir deine Stimme hören. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Diese Sendung zeichnet nicht den Alpha-Kurs in seiner Gesamtheit nach. Das Schauen der gesamten Kursteile im Fernsehen ist nicht vergleichbar mit dem Besuch eines Alpha-Kurses bei Ihnen vor Ort. Alpha-Kurse werden heute in Tausenden von Gemeinden in Deutschland und weltweit angeboten. Details über Kurse in Ihrer Nähe finden Sie unter www.alphakurs.de.